Dann geht es ja auch wieder in die Richtung, dass man vielleicht mehr über Upcycling nachdenkt oder Sachen wiederverwertet insgesamt. Und eben auch alte Stoffe, Stoff wird ja eigentlich nicht schlecht, dass man die auch mal wieder aufbereitet und benutzt, wenn die da irgendwo länger in Vergessenheit geraten sind oder was auch immer. Man kann auch Restmetragen kaufen.
Moin, Servus und Hallo zum Grün Mikro, deinem Podcast zum Thema nachhaltige Wirtschaft. Unser Host Markus Noack interviewt für euch die CEOs und GründerInnen nachhaltiger Unternehmen sowie Prominente und WissenschaftlerInnen. Wir stellen euch die Gründungsgeschichten erfolgreicher, nachhaltiger Unternehmen vor und begleiten deren Weg von der Gegenwart in die Zukunft. Ganz besonders interessieren uns natürlich die Menschen hinter den bekannten Marken. Prominente Persönlichkeiten und WissenschaftlerInnen ergänzen den Teil, den die Wirtschaft nicht darstellen kann.
Dieses Mal geht es im grünen Mikro um das Thema nachhaltige Mode. Wir wissen alle, wie schwer sich die Modeindustrie tut, Fashion nachhaltig zu produzieren. Die ökologischen und sozialen Bedingungen am Rande der Produktions- und Lieferketten sind teilweise katastrophal und teilweise noch deutlich zu optimieren. Nur wenige Brands nehmen es im Bereich der Mode mit dem Anspruch der Nachhaltigkeit wirklich ernst. Warum das so ist und vor welchen Herausforderungen man als Modemacher und Modemacherin steht, das erklärt uns Julia Stab. Julia macht ehrliche Mode aus Hamburg, so wie sie selbst sagt. Ihre Designs sind liebevoll gefertigt aus hochwertigen Stoffen und Materialien. Jahrelang waren ihre Designs auch auf der Fashion Week in Berlin zu bewundern, sowie in zahlreichen Ausstellungen. Mein Name ist Markus Noack und ich bin der Gastgeber des Grünen Mikros sowie Mitgründer und Geschäftsführer der Portale Jobwerde und Livewerde. Jetzt viel Spaß mit dem Grünen Mikro und der heutigen Gästin Julia Stab. Ja, moin Julia, herzlich willkommen zum Grünen Mikro.
Hi Markus, vielen Dank, dass ich da sein darf.
Du machst ehrliche Mode aus Hamburg. Verrat uns noch mal so ein bisschen, was verstehst du darunter?
Ja, unter ehrlicher Mode verstehe ich, dass sie tatsächlich handgemacht ist, nachhaltig und dass eben nicht nur im Design, sondern auch, dass man Mode lange tragen kann. Also, dass sie im Grunde auch zeitlos ist und bis ins Detail im Grunde genommen durchdacht ist.
Was für Mode genau machst du und worauf hast du dich vielleicht auch spezialisiert?
Also ich bin überwiegend im Damen-Oberbekleidungsbereich tätig. Ich mache auch ein bisschen was für Herren, aber eben mehr für die Damen. Und ich habe mich mehr so auf Jacken, Mäntel fokussiert. Also das ist so das, was ich ja ziemlich gut kann. Aber ich mache auch Braut- und Abendmoden und eben auch mal Anzüge oder ja, je nachdem, was gerade so anfällt oder gefragt wird.
Dann verrat uns doch mal so ein bisschen, wie bist du da hingekommen? Was hast du ursprünglich mal gelernt und was war dein beruflicher Weg?
Naja, ich habe tatsächlich auch direkt damit angefangen. Ich habe vor 20 Jahren Modedesign studiert in Hamburg. Und mein Weg ging im Grunde schon ganz von früh auf in die Richtung. Also ich habe als Kind immer schon gerne gehäkelt, gestrickt, genäht, gemalt, alles, was mit Design zu tun hatte. Und habe dann irgendwann festgestellt, dass man Modedesign tatsächlich studieren kann. Und eigentlich wollte ich eine Schneiderausbildung machen. Das war aber gar nicht so einfach. Das ist immer noch nicht so einfach, da eine Ausbildung zu bekommen. Das geht leider, leider zurück. Und dann habe ich aber herausgefunden, dass man in Hamburg Modedesign studieren kann und in dem Zuge eben auch die ganzen wichtigen Schritte lernt. Also wie Mode entsteht, wie man näht, wie man Schnitte macht, wie man sie entwirft und eben ja letztlich dann eben auch Kollektionen erstellen kann und unterschiedlichste Bereiche abdecken kann.
Wir kennen uns jetzt ja auch schon ein paar Jahre und ich kenne dich eigentlich nur unter dem Deckmantel der Nachhaltigkeit. Hast du denn
Ja.
auch schon damals in deinem Studium dich mit nachhaltiger Mode beschäftigt und wie war vielleicht damals so der Status quo, was nachhaltige Mode anbelangte?
Das war nicht. Also im Studium damals tatsächlich auch noch gar nicht der Rede richtig wert. Also es war, ja, gab es halt noch nicht so in dem Sinne. Man hat sich mehr damit beschäftigt, irgendwie schöne Mode herzustellen oder möglichst aufregende, verrückte Sachen zu entwickeln, zu entwerfen. Aber Nachhaltigkeit in dem Sinne, wie wir es heute kennen, gab es eigentlich fast gar nicht. Und nach dem Studium bin ich ja mehr oder weniger auch in die Selbstständigkeit reingerutscht und habe mich dann auch immer mehr damit beschäftigt. Also ich habe dann gesehen, also ich habe mit einer Behindertenwerkstatt zusammengearbeitet, die selber ihre Stoffe gewebt haben und eben auch selber genäht haben. Dass es ganz schön spannend auch ist zu sehen, wo Mode eigentlich herkommt und was da alles hintersteckt. Also wenn wir jetzt irgendwie einkaufen gehen im Laden, dann hängen da irgendwie tausend Sachen und naja, das ist halt aus einer Maschine irgendwie mal rausgeplumpst oder so. Aber wie viele einzelne Schritte eigentlich dafür nötig sind, dass das da hingekommen ist und was vorher alles gemacht werden musste, das war nie sichtbar. Und das hat mich dann doch mehr interessiert und eben auch um zu gucken, ja, was kann man eigentlich tun, damit die Bedingungen eben auch für die Menschen netter sind, diese Mode herzustellen, weil das war tatsächlich immer schon ein Thema. Also diese Massenproduktion und ja, Pestizide und eben Chemikalien, die da überall drin stecken, die ja nicht nur dem Träger letztlich schaden, sondern auf jeden Fall immer noch mehr dem, der es herstellt, also der es näht. Genau.
Warst du denn in Hamburg auch so eine Art Pionierin im Bereich nachhaltige Mode?
Ich würde, glaube ich, schon denken, dass ich eine der ersten war, die das irgendwie zum Thema gemacht haben, die sich das auch irgendwie zum Ziel gesetzt haben, diese Herausforderung anzunehmen, einfach mal zu gucken, was sind denn nachhaltige Stoffe? Ist das nur Baumwolle oder gibt es da auch noch andere Sachen? Also dieses, ja, Organic Cotton war natürlich immer schon überall auf allen Fahnen drauf. Dann hieß es immer noch so, naja, es sind ja alles nur Jutesäcke in dem Sinne, die man irgendwie auch nicht unbedingt schön machen kann. Aber das war dann die Herausforderung zu gucken, was gibt es da noch? Und habe dann eben auch gesehen, in Indien wurde Peace Silk hergestellt. Das ist eben Seide, die von Raupen gewonnen wurde, die schlüpfen durften, was ja auch schon mal wieder in die vegane Richtung geht, weil da ja auch eben das Tierwohl im Grunde genommen gefördert wird und eben diese auch nur von Hand geerntet werden konnten und die konnten auch nie mit Pestiziden besprüht werden, dann würden die Würmchen eh sterben. Genau. Und da habe ich mich dann halt mal auf den Weg gemacht, um zu gucken, was gibt es überhaupt und wo kann man das herbekommen. Das war in Europa noch nicht so leicht, wie es heute ist, aber es ist ja immer besser und mehr geworden, was ich auch sehr positiv finde.
Was würdest du denn sagen, was war so der Grund, weshalb die Modeindustrie auf einmal auf Nachhaltigkeit umgeschwenkt ist?
Naja, der Umsatz, ne? Das war auf jeden Fall, denke ich, auch irgendwie ein wichtiger Claim, den sich viele auf die Fahnen schreiben wollten, dass sie halt jetzt so nachhaltig und bewusst und eben um auch wieder noch eine bestimmtere Zielgruppe zu erreichen. Vielleicht war auch ein bisschen der nachhaltige Gedanke dahinter, dass man wirklich was Gutes tut, aber ich glaube, in erster Linie geht es immer um Verkaufszahlen und das sieht einfach ein bisschen schöner aus, wenn man dann auch noch sagt, man tut was Gutes, was ja auch okay ist, wenn man das dann verbindet und auch wirklich auch so durchsetzt und auch in der Gänze der ganzen Lieferkette durchsetzt.
Jetzt mal ganz plump gefragt, lässt sich denn mit nachhaltiger Mode auch wirklich Geld verdienen?
Im großen Stil auf jeden Fall, glaube ich, sehr gut. Im kleinen Stil ist es doch eher kostspielig. Also man hat natürlich höhere Ausgaben dadurch, dass man nur kleinere Mengen abnehmen kann. Das hat man aber auch in nicht nachhaltigen Bereichen. Also wenn man jetzt ganz kommerziell oder konventionell Stoffe einkauft, dann sind die ja auch nicht unbedingt günstiger. Aber im nachhaltigen Bereich durch die Zertifikate und so weiter ist es natürlich immer ein bisschen teurer.
Weil letztendlich braucht man ja bei Mode schon irgendwie, man muss ja immer auf Skalenerträge kommen, ne? Es geht ja eigentlich immer nur mit der Masse, ne? Mit der Masse werden die
Ja.
Produkte, werden die einzelnen Stücke irgendwie günstiger. Und das
Genau.
ist ja per se eigentlich schon vielleicht so ein bisschen unnachhaltig, oder? Wenn man auf Masse produziert. Vielleicht auch zu viel produziert, hat man wieder hohe Lagerbestände. Ne,
Ja,
und
da beißt sich denn die Schlange wieder in den Schwanz. Da wir in einer Konsumgesellschaft leben, ist es nun mal so, dass ja, wir können nur wirklich Profit machen, wenn wir viel verkaufen, wenn wir viel tragen. Und dann ist es schon wieder nicht mehr nachhaltig. Das ist richtig.
Weißt du denn, ob es heute auch Hochschulen gibt, die auch so im Bereich nachhaltige Mode lehren? Also hat sich da an den Hochschulen irgendwie was getan?
Also, soweit ich gehört habe, ist das mittlerweile Thema. Das sind auch Unterrichtsfächer sogar, die sich speziell mit diesem Thema auseinandersetzen und da eben auch die zukünftigen Designer ja, einweisen oder beziehungsweise dahin leiten, dass sie da auf jeden Fall Rücksicht drauf nehmen müssen. Also es gehört jetzt zum guten Ton mittlerweile. Das kann man, denke ich, schon sagen. Was ja gut ist.
Absolut, absolut, ja. Vor welchen großen Herausforderungen steht man denn als Designerin, wenn man nachhaltig produzieren möchte? Was sind so die größten Themen, die man hat, die man irgendwie dann auch lösen muss?
Ja, also je nach der Größe des Unternehmens oder des Labels oder des Designers unterschiedlichst. Also die großen, da wird natürlich noch viel genauer hingeguckt und da musst du auch ganz genau die Lieferkette nachweisen mit den einzelnen Zertifikaten, wenn du dir das groß auf die Fahnen schreibst. Die Kleinen können das ja gar nicht unbedingt. Also die können ja nicht in die Länder unbedingt fahren und nachgucken, so, naja, seid ihr da wirklich irgendwie dabei, das alles richtig zu machen? Haltet ihr die Leute da? Geht es denen gut? Haben die gute Arbeitsbedingungen und so weiter? Da muss man dann vertrauen. Dafür gibt es dann ja wiederum die Zertifikate, um das so ein bisschen zumindest im Zaum zu halten oder nachzuweisen. Aber so vom Prozess her ist es natürlich auch immer noch eine Vertrauenssache und man muss selber einfach immer gucken und nachfragen, ist das wirklich so und könnt ihr mir da irgendwelche Bestätigungen zu geben oder irgendwas zu zeigen, dass es dann auch fair angebaut wurde oder eben wo es produziert wird, dass man da einfach einen Einblick bekommt.
Das heißt also, die Kunden letztendlich sind so ein bisschen abhängig von den Zertifikaten, dass man halt den Zertifikaten Glauben schenkt. Und du als
Ja.
Designerin oder als Produzent musst letztendlich schauen, dass du halt irgendwie diese Zertifikate bekommst, damit du halt die Nachhaltigkeit nachweisen kannst.
Genau, wobei ich als kleines Label mir natürlich diese Zertifikate gar nicht leisten kann. Die kosten natürlich auch sehr viel Geld, eben weil sie ja sehr gründlich alles nachprüfen und gucken. Und dann ist es wirklich viel Vertrauenssache. Aber es ist ja auch nicht nur, dass du ja im großen Weiten denkst, sondern eben auch lokal. Also mal gucken, was wird denn hier in der Nähe so verkauft und angebaut? Was sind denn lokale Materialien und Stoffe, die ich von nicht ganz so weit her schaffen muss? Also wenn ich an damals denke, dann habe ich mir aus Indien und Amerika Stoffe importieren lassen, was ja auch nicht nachhaltig ist durch alleine diese Flug- oder Schiffsfahrten. Da ist eben auch die Frage, ne, wo ist da dann die Grenze? Und dann geht es ja auch wieder in die Richtung, dass man vielleicht mehr über Upcycling nachdenkt oder Sachen wiederverwertet insgesamt. Und eben auch alte Stoffe, Stoff wird ja eigentlich nicht schlecht, dass man die auch mal wieder aufbereitet und benutzt, wenn die da irgendwo länger in Vergessenheit geraten sind oder was auch immer. Man kann auch Restmetragen kaufen. Das ist auch eine Form von Nachhaltigkeit, also von anderen großen Labels, die natürlich immer überproduzieren. Da sich dann halt mit zu bedienen und nicht unbedingt noch was Eigenes produzieren zu müssen.
Aber diese Intransparenz, die ja dann schon irgendwie vorherrscht und wie du es gerade sagst, als kleine Designerin kannst du dir die Zertifikate eigentlich gar nicht leisten. Jetzt gibt es ja diese Green Claims Directive, also Deutschland versucht und die EU versuchen halt jetzt bestimmte Aussagen, die halt ja, die ins Greenwashing gehen, das sozusagen zu vermeiden, dass da halt kein Schindluder mehr getrieben werden kann. Wenn aber am Ende dabei rauskommt, dass du dir als ja, kleine Designerin die Zertifikate gar nicht leisten kannst, dann stehen wir ja eigentlich wieder am Anfang. Also was kannst du machen, damit du, obwohl du, sagen wir mal, gewillt bist, nachhaltig zu produzieren und nachhaltige Materialien einzusetzen und nachhaltige Produkte zu fertigen, was kannst du denn machen, damit du trotzdem so wahrgenommen wirst und damit der Kunde draußen sagt, okay, ich kaufe deine Produkte und bin eigentlich mir genauso sicher, wie wenn du jetzt ein Zertifikat hättest?
Ja, Vertrauen aufbauen und natürlich jetzt dadurch, dass ich auch schon länger im Geschäft bin, natürlich auch da schon das Vertrauen aufgebaut habe und viele wissen, wie ich arbeite oder können ja auch vorbeikommen sogar und das sehen, ist es letztlich die einzige Möglichkeit, die ich machen kann. Und natürlich auch immer gucken, ob ich auch an zertifizierte Materialien rankomme. Aber ja, muss halt das Vertrauen der Kunden gewinnen, insofern, dass sie wissen, das sind besondere Sachen, es sind keine Massenprodukte, also ich habe immer nur kleine Serien, was es dann ja auch schon automatisch nachhaltiger macht. Also und dann eben auch auf Maß zugeschnitten teilweise ja sogar.
Ja. Also die Thematik um die Zertifikate, es gibt natürlich im Modebereich gibt's ja etliche Zertifikate, nur um mal einige zu nennen, Cotton Made in Africa, Cradle to Cradle macht's anscheinend auch, das GOTS-Zertifikat, Grüner Knopf, Made in Green by Ökotex, ja, und etliche andere mehr. Kennst du sie alle und weißt du, wie man damit ja, als Produzent, als Designerin umgehen kann? Und vielleicht kannst du uns auch mal sagen, was kostet sowas eigentlich? Wie kann man die beantragen? Ja.
Also ich habe irgendwie tatsächlich auch letztlich den Überblick verloren. Ich habe mich früher noch sehr viel intensiver damit beschäftigt. Da gab es aber auch noch nicht so viele. Das war einfach. Also da hat man gesehen, irgendwie ja, GOTS war immer so der
Der
große, da
Goldstandard,
gibt
ja.
der Goldstandard. Jetzt na natürlich auch Demeter geht ja auch schon in die Richtung, was ja auch aus der landwirtschaftlichen Richtung kommt. Ich weiß tatsächlich nicht genau, was sie kosten. Ich weiß, dass es damals irgendwie hieß, irgendwie so 10.000 Euro, aber ich glaube, das ist auch inzwischen sehr viel mehr geworden
Der
wahrscheinlich, weil ja
Wahnsinn.
auch der Aufwand einfach immer viel größer wird. Und das Faszinierende, was ich damals schon dachte, war, also es gibt ja tatsächlich, also Baumwollplantagen meinetwegen in der Türkei, die produzieren zum einen nachhaltig und zum anderen eben konventionell. Und müssen dafür aber auch dann immer komplett zwei verschiedene Fabriken haben, weil die Stoffe dürfen nicht nebeneinander liegen, weil die Pestizide dann ja rüberspringen könnten, wo man sich dann ja auch fragt. Und eben, also es gibt ja auch viele Felder in Umstellung. Da weiß ich jetzt nicht genau den aktuellen Stand, wie weit sie da sind, aber damals war das immer Thema, dass sie dann immer noch mehr Wälder abgeholzt haben, um eben freies, pestizidfreies Land überhaupt zu haben, um diese Baumwolle so anbauen zu können, dass sie diesen Standards entspricht. Und das sehe ich auch nicht als nachhaltig. Dann denke ich, dann nehme ich doch lieber die Baumwolle in Umstellung. Die ist ja auf einem guten Weg und wird irgendwann auch pestizidfrei sein, als noch mehr Land zu, also, ja, umzupflügen, um eben noch mehr Baumwolle anzubauen, die eh, ja, auch nicht wirklich nachhaltig angebaut werden kann, weil die einen wahnsinnig hohen Wasserverbrauch haben. Also da gibt es eben auch schon viel, viel bessere Alternativen, wenn man da jetzt mal so in Modalrichtung denkt oder so. Also, gibt es auch Chemiefasern, die auf jeden Fall wesentlich besser und umweltfreundlicher sind als jetzt immer nur Naturfasern.
Ist es denn überhaupt möglich, in Gänze nachhaltige Mode herzustellen, wenn man sich die Lieferketten anguckt, wenn man sich die sozialen Bedingungen vor Ort anguckt, wenn man, wie du sagst, wenn man dann so Situationen hat, dass dann Fabriken gebaut werden müssen, Produktionsstätten gebaut werden müssen, dafür wieder Land platt gemacht wird, was ja dann auch wieder nicht nachhaltig ist. Also ist es überhaupt deiner Meinung nach möglich, wirklich zu 100% nachhaltig zu produzieren im Bereich Mode?
Nein, das ist, glaube ich, in fast keinem Bereich so richtig möglich. Und da geht es ja dann auch schon wieder in andere Richtungen, wie zum Beispiel Reißverschlüsse. Also gibt es bestimmt auch irgendwie aus Holz, die irgendwie auch eine Zeit lang gut funktionieren, aber ist das dann nachhaltig, wenn
Na
das
ja,
Ding
klar.
dann ständig kaputt geht?
Ja.
Also das sind immer, wo setzt du da die Standards, ne? Wo setzt man die Grenzen? Was ist dann nachhaltig und was ist dann schon wieder irgendwie Quatsch? Also das Nachhaltigste wäre, wenn wir alle irgendwie einfach keine Kleidung mehr kaufen müssten, uns dann darauf einigen, dass wir unsere Sachen auch wieder reparieren, wie man das früher ja auch mal gemacht hat. Wissen ja auch viele schon nicht mehr, wie das geht. Wir wissen ja auch nicht mal mehr, wie man einen Knopf annäht. Und das wäre nachhaltig. Also wenn man Sachen einfach weiterträgt, das wäre natürlich gegen meinen Job. Da würde ich mir natürlich selber ein Bein stellen, weil das ist ja auch
Wobei ja
schön.
diese ganze Reparaturthematik ja auch schon viele große Konzerne und Marken aufgenommen haben und ich glaube auch darüber sogar
Ja.
Geld verdienen, ne? Weil sie ja, natürlich ist es auch eine Imagegeschichte, ne? Wenn du halt sagst, okay, wir wollen irgendwie eine nachhaltige Brand aufbauen und haben das Thema erkannt und bieten auch so einen Reparaturservice an. Keine Ahnung, ob man darüber auch wirklich Geld verdienen kann, aber machen ja mittlerweile viele.
Ja, das ist auf jeden Fall auch sehr gut. Das ist sehr imagefördernd für die einzelnen Firmen. Also machen ja sogar H&M und so, dass die Sachen zurücknehmen und sie dann wieder recyceln irgendwie. Ist auf jeden Fall ein richtiger Schritt, dass man sagt, man versucht es im Kreislauf zu halten und nicht jetzt immer alles nur zu verbrennen und dann noch wieder Umweltschäden dadurch entstehen zu lassen.
Das wäre ja im Prinzip genau dieser Cradle-to-Cradle-Gedanke von Professor Braungart. Aber macht ja total Sinn, ne? Also, dass man halt die Sachen schon irgendwie im Kreislauf lässt und dann wieder nutzt. Genau. Sonst nimm uns doch mal mit auf so eine typische Produktionsreise von deinen Produkten. Ich habe bei dir gesehen, du hast beispielsweise auch Regenjacken. Sag uns mal wirklich von null an, von Tag 1 an zum Verkauf. Wie ist da so eine typische Produktionsreise?
Naja, die Produktion beginnt ja erstmal schon mit dem Design, dass das halt möglichst zeitlos ist, dass man das auch vernünftig einsetzen kann für den Zweck, für den man es braucht, also Regenjacken halt so, dass sie möglichst wasserfest sind. Dann geht es halt nach dem Design erstmal auf die Stoffrecherche, um zu gucken, was sind da für Materialien überhaupt möglich, um das zu gewährleisten. Da gibt es natürlich auch tolle Zertifikate wie BlueSign oder auch andere weitere, die ich gar nicht alle so im Kopf habe.
Ganz kurz, was macht Blue sein? Wofür stehen die?
Die stehen tatsächlich dafür, diesen Wasserkreislauf auch am Laufen zu halten, dass du halt nicht die Sachen ins Abwasser gießt, sondern die Chemikalien im Grunde weit, so weit reduzierst, dass du es im Kreislauf halten kannst. Also, was ja auch schon ein guter Schritt ist, im Grunde genommen. Genau. Naja, und dann geht es natürlich ja, in die Produktion. Also, ich habe viel in Polen produziert. Ich habe ja nun wirklich nicht die großen Massen, aber dort wird das dann im Grunde genommen nach Mustervorgabe gefertigt in verschiedenen Größen, je nachdem, was ich gerade brauche. Und ich mache aber jetzt auch viel on demand. Das heißt, wenn ein Kunde jetzt irgendwie auch eine spezielle Form braucht, eine spezielle Passform hat oder eine spezielle Größe, dann kann er das auch on demand bestellen, dass es dann nur für ihn gefertigt wird und zu dem, ja, wie er es gerne hätte, natürlich.
Oh, das ist natürlich schon ein Top-Service und kommt ja eher so einer Manufaktur gleich.
Ja,
Letztendlich,
aber
glaube ich,
sind es auch
bist
Liebhaberstücke.
genau. Wenn man dir so zuhört, dann hat man so ein bisschen das Gefühl, okay, du machst das alles so auf kleiner Flamme. Vielleicht machst du es mittlerweile auch eher auf kleinerer Flamme, aber du warst ja auch mal wirklich big in Business und hast sogar mal im Rahmen der Fashion Week in Berlin deine Produkte bei einer Fashion Show ausgestellt. Erzähl mal uns so ein bisschen, wie war das damals für dich? Welche positiven Ereignisse hast du da so gehabt und mitgenommen und warum hast du dich von diesem Big Business tatsächlich verabschiedet?
Ja, das waren 6 sehr aufregende Jahre. Also da ist ja tatsächlich dann auch Fashion Week ist 2-mal im Jahr im Sommer und im Winter. Irgendwann habe ich dann gemerkt, diese schnelle Taktung kriege ich einfach gar nicht hin als kleines Label, was ich ja auch da trotzdem noch war. Habe es dann einmal im Jahr gemacht und habe dann aber auch gemerkt, man braucht sehr viele Ellenbogen, um sich in diesem Business durchzusetzen. Es ist halt wie in vielen anderen Branchen auch ein Haifischbecken. Also die ja, wer nicht laut genug ist, der geht unter. Und ich war aber nie der Typ, der so laut war. Also ich war immer mehr, ich gehe aufs Design. Mir ist es wichtig, gute Produkte irgendwie an den Mann zu bringen und nicht irgendwie einfach, ja, möglichst viel Aufmerksamkeit zu kriegen und immer weiter zu wachsen und das mich dann immer mehr von dem zu entfernen, was ich eigentlich gerne mache, also was das Design ist. Und ich hätte damals einfach viel mehr investieren müssen und mehr Risiko eingehen müssen, um das Ganze größer zu machen, um dann eben auch mit mehr Angestellten zu arbeiten und die Produktion insgesamt auszuweiten, um auch international mehr zu verkaufen. Was ich mich tatsächlich dann nicht mehr oder nicht getraut habe, ist vielleicht auch, also ich wollte da nicht weg und ich fand halt dieses Business einfach nicht nett. Also sich immer wieder durchzusetzen gegen, ja, so viele Fallen, die einem da gestellt werden können und was einem da sonst so begegnet. Und von da habe ich mich dann tatsächlich irgendwann entschieden und gesagt, ich mache das für mich, weil ich das, das ist ja das, was ich liebe. Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht und ich mache das in dem Rahmen, wie es mir möglich ist. Und eben meine Kunden glücklich zu machen, ist schon viel wert. Ich sehe sie, also wie sie sich freuen über die Kleidung und diese Distanz, die du sonst hast, halt zu den Kunden, weil du siehst die ja gar nicht mehr, ist logisch, ist ja weg. Und in dem Sinne war es für mich eigentlich sehr viel mehr Credit im Grunde genommen, die Menschen glücklich zu machen mit meiner Mode und das eben auch mitzubekommen.
Gibt es denn überhaupt noch die grüne Fashion Week in Berlin? Ich glaube, die machen jetzt, also die haben sich auf jeden Fall Sustainable Fashion schon so ein bisschen auf die Fahne geschrieben. Aber ich glaube, so wie das damals bei dir war, gibt es gar nicht mehr, oder?
Weiß ich tatsächlich nicht. Also ich glaube, es gehört ja mittlerweile doch zum guten Ton, dass ja viele irgendwie da auch in der nachhaltigen Theke sich bedienen und zumindest auch in vielen Schichten schauen, wo das jetzt produziert wird und so. Also von daher denke ich, das ist einfach nicht mehr dieses Herausstellungsmerkmal. Damals war es ja wirklich, ich war auf der Green Avantgarde, die sich ja auch ein paar Mal noch umbenannt hat, aber immer mit dem Fokus auf grüne, nachhaltige Mode gesetzt. Ich glaube, das ist tatsächlich inzwischen alles so ein bisschen zusammengewaschen. Jetzt ist ja auch wichtig mit dem, ja, Diversen. Das ist ja auch ein neues Thema. Also, dass man sich da auch immer so einen Hype draufsetzt und das vermischt sich alles, aber das wird nicht mehr gesondert hervorgehoben. Stimmt.
Also für dich, summa summarum, war es eine gute Erfahrung, aber jetzt nichts, was du jetzt irgendwie, wo du sagst, in Zukunft, das lohnt sich, da hast du auch vor allen Dingen auch Lust drauf.
Nein, also ich vermisse die Zeit auf jeden Fall. Es waren immer tolle Aktionen da auf der Fashion Week vor allem, dann diese ja, Impulse dort auch zu spüren und das Publikum und die Models und die Vorbereitung. Ist natürlich auch immer sehr aufreibend, aber es war auch immer super aufregend und ja, wie gesagt, zuletzt dann halt mehr so eine Promi-Party draus geworden, weil du die echten Kunden gar nicht mehr wirklich erreichen konntest. Da ging es dann mehr um die Party. Und das ist halt so ein bisschen schade, dass das eigentliche Business da doch untergegangen ist.
Was vielleicht so ein bisschen schade ist, dass sich so die grüne Szene auch jetzt so im Bereich Mode gar nicht so richtig feiert, oder? Also letztendlich, dadurch, dass du ja eine der ersten bist, eigentlich müssten ja auch andere Brands auf dich zukommen und mal irgendwie fragen, hast du nicht Lust, irgendwie dabei zu sein? Aber man hat immer so das Gefühl, so jeder kocht sein eigenes Süppchen und man profitiert gar nicht so von diesem Trend, oder?
Naja, das geht ja auch mit Zeit. Ich habe ja auch mal für Otto eine Kollektion designt. Die hatten dann den Otto Eco Republic Shop noch integriert und habe da für diverse unterschiedliche Firmen. Ich habe auch für BMW und Philips und so gearbeitet. Aber das, ja, das waren immer halt so, wir machen das jetzt mal kurz. Und dann war es eben leider nicht wirklich nachhaltig in dem Sinne, dass dann da viel weiter daraus was geworden ist. Also der Eco Republic Shop wurde dann eingestampft. Relativ ja, früh schon leider, weil sie dann gesagt haben, nö, wir sind ja eh insgesamt nachhaltig, wir brauchen das gar nicht. Aber ja, weiß ich auch nicht. Es ist halt eine schwierige Branche und ich glaube tatsächlich, jeder wird da so, also da sind wieder die Ellenbogen gefragt, wie gut kann man sich verkaufen?
Naja, also ist auf jeden Fall spannend, wie da die Entwicklung so ist. Und das war ja, ist ja letztendlich auch das, was früher immer alle gesagt hatten, irgendwann wird alles nachhaltig sein, ne? Und das, was vor 10 Jahren oder 15 Jahren, wo man halt so diese grüne Nische bedient hat und irgendwie mit einer grünen Brand anders war und deshalb vielleicht auch gekauft wurde, ist halt mittlerweile nicht mehr so, weil halt auch die ganzen großen Marken sich halt Nachhaltigkeit irgendwie raufkleben. Und der eine macht es halt mehr, der andere macht es halt weniger. Genau.
Aber das war mir tatsächlich auch immer wichtig zu sagen, mir geht es mehr ums Design als um die Nachhaltigkeit. Also die war immer natürlich auch im Fokus, aber mir ging es tatsächlich mehr darum, dass die Sachen auch trotzdem schön sind und nicht den Kompromiss, nur weil sie nachhaltig sind, sie deswegen zu kaufen.
Ja, das ist ja, glaube ich, im Bereich Mode schon immer so ein schmaler Grat gewesen, ne? Es gab ja im Prinzip immer diese typische Ökomode, die halt verpönt war und für viele Leute halt nicht schön war, weil halt irgendwie die Farben komisch waren und weil der Schnitt komisch war. Und irgendwann gab es dann natürlich auch Marken, die das erkannt haben und gesagt haben, okay, wir versuchen trotzdem nachhaltig zu produzieren, vielleicht auch trotzdem die gleiche Zielgruppe anzusprechen, und auch plus neue, die halt schon Wert auf Design legen. Und da gibt es ja etliche Marken, denen es gelungen ist, ne? Also VD macht das ja, und also viele andere, die da irgendwie auch wirklich seit Jahrzehnten unterwegs sind und auch ja, wirklich authentisch unterwegs sind. Aber ein Glück hat sich da viel getan, weil klar, man,
Ja,
wer will schon,
absolut.
ja.
Wurde ja auch viel mehr möglich. Am Anfang waren ja gar nicht alle Farben zum Beispiel überhaupt möglich. Deswegen ja immer diese Pastellfarben, weil man nicht nachhaltig diese knalligen Farben machen konnte. Das hat sich ja auch alles entwickelt und das ist ja auch gut.
Ja, klar. Jetzt bietest du heute auf jeden Fall auch noch Kreativ-Näh-Workshops an. Für wen machst du das und warum bietest du sowas an?
Naja, das ist so für jeden, der entweder schon nähen kann oder gerne nähen lernen möchte, sich da weiterentwickeln möchte, um eben mein Wissen dann auch mal weiterzugeben, weil ich finde es auch total spannend, eben mit anderen Menschen zusammenzuarbeiten und denen auch noch was zeigen zu können, aber auch von denen teilweise zu lernen. Und ja, das sind so Wochenend-Workshops, wo ich dann immer so drei Teilnehmer da habe. Das ist ganz nett. Treffe mich vorher auch einmal mit denen, um das zu besprechen, was sie vorhaben, machen Schnitt und ja, dann nähen sie das halt am Wochenende und ich zeige die einzelnen Schritte nochmal auf und teilweise aber auch Anleitungen für Upcycling, je nachdem, was gerade gefragt wird. Und das ist immer echt spannend und interessant, weil eigentlich habe ich festgestellt, ich lerne da immer nur tolle Leute kennen, weil die Leute, die nähen, die sind entspannt.
Das heißt also, wenn jetzt hier 100 Anfragen reintrudeln aus ganz Deutschland, die kannst du gar nicht bedienen, oder?
Das wäre zu viel, das könnte ich tatsächlich nicht.
Ja. Und du machst das
Das
auch nur in
stimmt.
Hamburg.
Ja, in meinem Atelier in Hamburg, genau. Barmbek.
Wie kann man da an dich herantreten, wenn man darauf Lust hat?
Auf meiner Webseite juliastab.de, da ist noch so ein extra Reiter Kreativ-Näh-Workshop und da stehen auch die Termine drin und ja, da kann man dann direkt Kontakt aufnehmen.
Ja, cool.
Die ganzen Abläufe, da steht da alles.
Und zum Abschluss, sag uns doch nochmal, wie geht's mit der Marke Julia Star weiter? Was hast du so geplant? In welche Richtung wird es gehen?
Ja, ich habe einiges jetzt mir irgendwie vorgenommen. Also durch Corona habe ich angefangen, Kommunikationsdesign zu studieren. Das würde ich auf jeden Fall gerne noch zum Abschluss bringen, was mich auch in meiner Marke natürlich oder in meinem Label weiterbringt, um auch da nochmal neue Ansätze zu lernen, neue Strukturen kennenzulernen. Jetzt aktuell mache ich nächste Woche einen sehr großen Workshop mit der Junior Akademie zusammen in Bad Segeberg, wo ich 12 Kindern Modedesign beibringe.
Cool.
Das wird auch nochmal sehr spannend für 10 Tage. Und ja, ansonsten neue Projekte, neue Herausforderungen stehen im Grunde vor der Tür. Mal schauen, was draus wird. Ja.
Das hört sich doch gut an. Also man nimmt auf jeden Fall wahr, wenn man immer mal wieder so auf deiner Website war, dass da auf jeden Fall auch eine Evolution stattgefunden hat. Also es sieht auf jeden Fall schon deutlich erwachsener alles aus. Und wir begleiten dich ja schon seit Jahren und haben dich ja auch immer damals auf
Ja.
den Shows besucht und so. Von daher, ja, ich wünsche dir viel, viel Glück für die Zukunft. Mach so
Dankeschön.
weiter und ja, auf jeden Fall noch einen schönen Restsommer und bis die Tage.
Danke dir auch. Vielen Dank für das Gespräch.
Und das war's auch schon wieder für heute mit einer neuen Folge Grünes Mikro. Alle Infos und Links zu diesem Podcast findest du in den Shownotes. Wenn es dir gefallen hat, dann abonniere uns gerne auf den gängigen Streaming-Plattformen und lass eine Bewertung da. Wir würden uns freuen. Bis zum nächsten Mal.